Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu einem Vortrags- und Diskussionsabend in der Reihe Tangenten. Und ich begrüße gemeinsam mit Ihnen den Gast unseres heutigen Abends, Kersten Knepp. Kersten Knepp ist Journalist und Autor zahlreicher Bücher zu ganz unterschiedlichen Themen, etwa über das Paris unterm Hakenkreuz oder über das Jahr 1918, aber auch über die arabische Welt, über Brasilien oder über den Flamenco. Heute wird er sein neuestes Buch mit dem Titel »Die Erfindung der Eleganz – Europa im 17. Jahrhundert und die Kunst des geselligen Lebens« vorstellen. Und zwar unter dem Vortragstitel »Die Ethik der Eleganz«. Beim Thema Eleganz wird man sich möglicherweise fragen, ob es in Zeiten multipler Krisen, Stichwort Klimakrise, Ukraine-Krieg, Teuerungskrise und so weiter, nicht wichtigere Themen gibt. Ist Eleganz nicht etwas für Modefreaks oder für Eliten, die sich diesen Luxus leisten können? Hat Eleganz nicht mit Manieren, Kleidervorschriften oder sonstigen Benimmregeln zu tun, die wir doch längst überwunden haben? Brauchen wir also überhaupt Eleganz? Für Kersten Knepp ist diese Frage mit einem klaren Ja zu beantworten. Und die Gründe für dieses Ja macht er dem Leser seines Buches deutlich, indem er ihn in die Vergangenheit mitnimmt, in die Zeit nämlich, in der die Eleganz erfunden wurde. In seinem im Übrigen sehr elegant geschriebenen Buch zeigt er, wie sich im 16. und 17. Jahrhundert abseits von Gewalt, Krieg und religiöser Intoleranz eine Gegenkultur herausgebildet hat, in der der Umgang unter den Menschen zunehmend verfeinert wurde und Höflichkeit, Takt und Einfühlung in den anderen zum Kennzeichen von Weltgewandtheit wurden. Eine Kultur, in der Frauen Salons gegründet und geleitet haben, in denen die Kunst der Konversation gepflegt und kühne Ideen ausgetauscht wurden und in denen es nicht einfach nur darauf ankam, was man sagte, sondern wie man es sagte. Das geschliffene Wort, die geistreiche Bemerkung, das gekonnte Auftreten waren die Waffen, um in diesen Kreisen zur Geltung zu kommen. In einem schönen Kapitel zeigt Knepp, wie sich mit der Galanterie eine Art soziale Eleganz herausgebildet hat, der es vor allem darum ging, das Leben zwischen den Menschen und besonders zwischen den Geschlechtern auf Augenhöhe möglichst angenehm zu gestalten. Sie, die Galanterie, beruht, Zitat Knepp, auf einem wohlwollenden Weltverhältnis, einer Großzügigkeit des Umgangs mit anderen und einer Haltung, die den anderen Menschen in freundlicher Haltung zugewandt ist. Der elegant galante Mensch will also nicht nur gefallen, sondern er will sich selbst zu einem besseren Menschen machen. So verstanden ist Eleganz nicht einfach ein überflüssiger und lästiger Zwang oder ein elitäres Gehabe, sondern eine Haltung, die geeignet ist, uns allen das Leben angenehmer zu machen. Wer höflich ist und feinfühlig, wer sich gut kleidet, aufmerksam ist und zuvorkommend, kann andere glücklich machen und sich selbst auch. Eleganz enthält daher nicht nur ein ästhetisches Element, sondern auch ein moralisches und bildet so eine Brücke zwischen dem Schönen und dem Guten. Es lohnt sich daher vielleicht doch, sie zu bewahren. Aber hören Sie dazu, Kersten Knepp, selbst der sein Buch in etwa 40 bis 45 Minuten oder über die Dauer von 40 bis 45 Minuten in Form eines Vortrags und teilweise auch mit Leseproben vorstellen wird. Anschließend an diesen Vortrag wird es ein kurzes Gespräch auf dem Podium geben und dann, meine Damen und Herren, haben Sie Gelegenheit, Fragen an Herrn Knepp zu stellen. Ich darf abschließend noch auf dem Büchertisch draußen im Foyer aufmerksam machen, indem Sie das Buch von Kersten Knepp erwerben können. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und darf nun Sie, Herr Knepp, um Ihren Vortrag bitten. Vielen Dank.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Herr Bilger, vielen Dank auch für die einführenden Worte. Sie haben ja schon ein ganz zentrales Thema dieses Eleganzkomplexes angesprochen, nämlich das gibt es nicht Wichtigeres, als nun über Eleganz zu sprechen angesichts der vielen Krisen. Und in der Tat, genau das hatte ich mich gefragt letztes Jahr im März. Da habe ich dieses Buch vollendet und das war wenige Tage nach diesem furchtbaren Angriff Russlands, Putins auf die Ukraine. Und wenn man so etwas erlebt, also oder wenn ich habe es erlebt und dachte, meine Güte, worüber schreibst du ja eigentlich? Das ist ferner könnte dein Thema wirklich nicht sein von dem, was die Welt derzeit bewegt und absehbar bewegen wird. Also du bist völlig weltfremd, was machst du jetzt nur? Und ich hatte dann ins Nachwort, das ich gerade schrieb, dann noch sehr viel Politik gepackt, eben auch diesen Angriff auf die Ukraine. Ich hatte mich beschäftigt oder glaubte mich zu beschäftigen mit feministischer Außenpolitik. Die deutsche Außenministerin, Annalena Baerbock trägt das ja vor und die Lektorin des Buches war dann so weise, das alles wieder rauszustreichen, sodass nichts davon in diesem Buch zu spüren ist, aber dennoch spielt es im Hintergrund mit. Die Bücher, die ich geschrieben habe über den Krieg, ich habe 2 über den Krieg geschrieben, den Ersten Weltkrieg und dann eben Paris unter der Nazi-Herrschaft, ist in einer gewissen Spannung, glaube ich, schon zu sehen zu dem durchweg erfreulichen Thema oder auf den ersten Blick vielleicht erfreulichen Thema Eleganz, über das wir dann sprechen werden. Aber Eleganz ist ja auch ein Krisenphänomen und das ist mir ganz wichtig, diese Verbindung von Eleganz einerseits und einem Leben, das für die Moderne vielleicht typisch ist, eben ein Leben, ein unstabiles, instabil gewordenes Leben, in dem man sich ständig neu orientieren muss, wo nichts mehr selbstverständlich ist. All dieses, glaube ich, hängt mit der Eleganz ganz eng zusammen. Und so habe ich mich, als wir am Donnerstag hier ankamen, gefragt, hätte dieses Buch vielleicht auch in Feldkirch entstehen können? Ich hatte gedacht, vielleicht nicht, vielleicht eher nicht. So ist jedenfalls mein zugegebenermaßen touristischer Eindruck von Feldkirch. Es gibt niemanden, der weniger Belastbares sagen könnte über Feldkirch als ich selbst. Aber dennoch mein Eindruck als Tourist war, es ist wunderschön hier. Und Frau Zink, als ich sie besuchte in der Buchhandlung, sagte ich, es ist ja alles so wunderbar geordnet hier. Und sie lachten über dieses altmodische Wort geordnet. Es ist schön, alles wunderbar, traditionell, so liebt man das als Tourist. Ja, und in der Tat, so schien es mir jetzt auch die weiteren 2 Tage. Es ist erholsam, hier zu sein und es war schön, mal 2 Tage, wir sind 2 Tage vorher angekommen, um hier noch ein bisschen Urlaub zu machen, einfach mal nichts zu tun und durch dieses, zumindest aus meiner Sicht, verträumte Städtchen zu laufen, sich hier und da mal niederzulassen. Alles ganz wunderbar, scheinbar als Tourist, sage ich das muss ich betonen, weit weg von allen Krisen. Und insofern hätte das Buch hier vielleicht dann entstehen können, wenn man länger hier lebt und einen Blick auch hinter die Kulissen tut und im Grunde die Provinz im Spiegel dann der globalen Geschehnisse sieht. Für mich selbst, ich komme aus Köln, ist das vielleicht etwas evidenter, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich oftmals in den vergangenen Jahren über Phänomene gestoßen bin, von denen ich mich gefragt habe, wie kann das sein, was sind das für Verhaltensweisen, mit denen ich mich neu auseinandersetzen muss. Unter uns, ich bin Jahrgang 1966, also nicht mehr ganz taufrisch und frage mich also ständig, ist das, worüber du dich wunderst, eine Frage deines fortschreitenden Alters oder sind es tatsächlich objektive Tatsachen oder vielleicht eine Mischung aus beiden? Wenn ich Leute meines Alters frage, die stimmen mir alle zu, bei Jüngeren teils auch nicht nur, ich erhalte auch Widerspruch, aber durchaus, wenn ich etwa darüber, ich wundere mich in meinem Buch, aber wundere mich auch tatsächlich, das war einer der Anlässe, das Buch zu schreiben, über neue Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit, beispielsweise auf dem Bordstein. Wenn man geht in einer belebten Straße auf dem Bordstein, früher war es so, dass man einander auswich. Ja? Der eine macht ein bisschen Platz, der andere, und man kam problemlos aneinander vorbei. Und das Ganze hatte ja auch so eine Art ästhetisches Vergnügen, jedenfalls für mich. Ja? Also man schaut an und koordiniert sich ohne zu sprechen, vielleicht nur mit einem kurzen Blick, der einen Bruchteil einer Sekunde dauert. Man koordiniert sich also und weicht aus, zieht die Schulter vielleicht etwas zur Seite oder beschleunigt etwas den Gang, verlangsamt ihn, sodass man aneinander vorbeikommt, immer im Interplay gewissermaßen, also in Form einer nonverbalen Kommunikation. Und das Ganze hat ja doch auch einen hohen ästhetischen Reiz, ja, dieses zu schauen, wie innerhalb einer wirklich eines dicht begangenen Weges man aneinander vorbeikommt, als wie von Zauberhand ein klein wenig Aufmerksamkeit nur und es klappt. Ich finde, das ist urbane Eleganz, ein kleiner Ausschnitt urbaner Eleganz, der mir immer sehr gut gefallen hat. Und in den letzten Jahren hat sich das, wenn ich richtig beobachte, und ich frage immer wieder zurück, ja, ob das vielleicht eine Einbildung meinerseits nur ist, dass es anders sei, aber nein, ich höre es vielfach, dass sich das ein bisschen aufgelöst hat. Man stößt, wenn man nicht aufpasst, leichter zusammen mit den anderen. Es ist ein kleiner an der Schulter beispielsweise, ist ein kleines oder auch nur ein Streifen, einander vorbeistreifen. Das hat es so früher nicht gegeben und ich will jetzt nicht über die alten Zeiten hier trauern öffentlich, aber es scheint mir dennoch ein neues Phänomen zu sein. Und ich habe mich gefragt, wie das kommt. Und es gibt ja viele, viele kleine Situationen oder Phänomene, an denen man so etwas bemerken kann, wie ein Nachlassen der Eleganz, der urbanen oder sozialen Eleganz. Das ist das, wovon ich hier spreche. Beispielsweise auch das relativ neue Phänomen der E-Scooter. Ich weiß jetzt, ich kenne die Situation hier nicht. Im Feldweg sind sie mir nicht so sehr aufgefallen. Aber diese elektrischen Roller, zunächst hatte mich erstaunt, nenne ich mal, wie die Dinger hinterlassen werden. Also wo man die abstellt. Ich war über Monate wirklich fasziniert davon, dass die mitten auf dem Bürgersteig da stehen, quer oder irgendwie diagonal, so dass man nicht vorbeikommt oder kaum, man muss sie übersteigen. Sie stehen immer irgendwie oder nicht immer, aber sehr oft im Weg. Und es ist das wirkt auf mich, es ist ja sympathisch, wenn Dreijährige ihre Räder irgendwo hinknallen und zack, dem nächsten Moment entgegeneilen und vergessen haben, wo das liegt. Das macht ja im Grunde den Charme von Kindern aus, dass sie so drin sind in der Gegenwart, dass sie alles vergessen. Wunderbar, wunderhübsch. Wenn das allerdings Leute machen, die 20, 30, 40 Jahre älter sind, wie ich es beobachte, andere auch, dann ist das schon erstaunlich, finde ich. Genauso ist das schon länger ja bekannte Telefonieren, laute Telefonieren in Bahnabteilen, in Bussen, im Supermarkt, beim Bezahlen. Also da sind Verhaltensweisen, wo ich denke, kannte ich so eine ganze Zeit nicht. Und dann habe ich mich gefragt, wie das kommt. Und eine Überlegung von mir war, und wenn Sie damit nicht einverstanden sind, äußern Sie es nachher. Ich bin froh, mit Ihnen darüber zu diskutieren und habe Interesse, dass wir alle da in der Erkenntnis zusammen fortschreiten. Woran das liegen mag, eine meiner Thesen war, dass das zunächst einmal, das sind mehrere Überlegungen, eine ist, dass das womöglich dann doch mit der Digitalisierung, den iPhones und dem Bildschirm zusammenhängt, wo sehr viel passiert, ohne dass es Konsequenzen hat. Ja? Also man kann Spiele dort spielerisch sich unterhalten. Das Schlimmste sind diese sogenannten, ich kenne sie nicht, aber man nennt es Ballerspiele oder dergleichen, wo es ruppig hergeht, es stirbt jemand, aber es stirbt dann natürlich doch niemand in der Realität. Es sind virtuelle Tode, die dort gestorben werden. Und das Ganze bleibt also folgenlos. Und das scheint mir dann doch, es ist eine Überlegung halt, könnte es sein, dass diese konsequente Folgenlosigkeit der Virtualität sich auch, abprägt in der Wahrnehmung der Welt. Es gibt andere Phänomene, mittlerweile das mit den E-Scootern auf dem Bürgersteig, dass sie sehr nah an Passanten, auch an mir selbst, vorbeifahren, wo ein Abstand nicht mehr gewahrt wird, der mir irgendwie selbstverständlich scheint, lange Zeit, dass also auch da, oder an Haustüren vorbei, das in einem Tempo, wo jederzeit jemand rauskommen könnte und es wäre unangenehm. Und diese Situation deuten mir darauf hin, dass eine gewisse Entrealisierung des, der Realität im Grunde zu beobachten ist. Und das ist die eine Überlegung, die ich dazu hatte. Und die andere ist natürlich der gestiegene Druck in globalisierten Gesellschaften, dass wir, Herr Bilger, Sie hatten schon einige Phänomene genannt, Migration weiter zurückliegt, die Finanzkrise, jetzt haben wir diesen Krieg, die Inflation. All das zeugt natürlich von einem Druck, der sich dort entfacht, der auch dazu führen mag, dass man im Grunde für Eleganz nicht mehr viel Sinn hat. Es ist einfach in der Tat, Sie hatten es ja gesagt, es gibt viele Themen, warum jetzt also Eleganz, und das mag die Eleganz auch in den Hintergrund drängen, so dass ich den Eindruck habe, da ist auch sehr viel, was elegantes Verhalten auflöst. Und mit Eleganz, Sie werden es gemerkt haben, meine ich hier jetzt nicht, und in dem Buch ist davon auch nicht die Rede, wie man sich vielleicht auf den ersten Blick vorstellen mag, wie lege ich das Geschirr oder das Besteck richtig hin, ja, innen das Fleisch oder außen und außen der Fisch oder umgekehrt, ich weiß es noch nicht mal. Also diese ganzen Benimmregeln alter Schule, das also ist in meinem Buch nicht Gegenstand. Das interessiert mich wenig, obwohl ich in letzter Zeit überlegt hatte, ob es nicht doch auch ein bisschen relevant sein könnte. Nehmen wir dieses Beispiel, was absolut altmodisch ist, das gestehe ich völlig ein, des Bestecks. Ja, es ist aber ein Ritual, es ist ein ästhetisches Ritual, das all diejenigen, die an diesem Tisch sitzen, einbindet. Ja, man schaut, es hat eine gewisse Ordnung. Und man ist Teil dieser Ordnung. Damit ist man auch Teil, wenn man so ist, mit mehreren Bestecken, ist man ja in Gesellschaft. Und das sind Rituale, die im Grunde eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft erst stiften oder dazu beitragen, diese Gesellschaft zu stiften. Es geht auch ohne, selbstverständlich, und wir kennen es uns ja meistens ohne. Aber diese Rituale sind doch recht hilfreich dabei, zunächst einmal ein Setting, wenn man so will, zu erzeugen, innerhalb dessen man sich dann bewegt, innerhalb dessen man spricht und innerhalb dessen dann etwas Neues entsteht, jedenfalls entstehen kann, wenn man das eben nicht als Zwang wahrnimmt, sondern eben als auch Bereicherung oder als eben Übergangsritus, wenn man so will, von der Außenwelt hinein dann in eben diesen, wenn man will, geschützten Raum, innerhalb dessen sich dann eine Tischgemeinschaft ereignet, wenn man so will, innerhalb derer dann die Gespräche stattfinden, in der man vielleicht ein ganz, ganz klein wenig als minimalst veränderter Mensch rausgeht. Großes Wort, aber vielleicht ist es so ein bisschen, dass man zumindest mit neuen Eindrücken und ein bisschen beseelt aus einer solchen Gesellschaft geht. Wie gesagt, die Bestecke sind ein kleiner Ritus, sind auch völlig verzichtbar dabei. Wir haben ja andere Möglichkeiten, uns auch auszutauschen und einzuleben in Gesellschaften. Das Wort, das wir an den Nachbarn richten, die Nachbarin, tut es ja zumeist durchaus auch. Aber das Ganze hat halt eben einen festlichen Charakter. Und all das ging mir durch den Kopf, nachdem ich dieses Buch geschrieben hatte. Und damit dann auch wenig zu tun haben wollte. Und was mir eben wichtiger ist und was für mich Eleganz ausmacht, ist der soziale Aspekt der Eleganz. Wir haben das hier auch genannt, diesen Abend Eleganz als Ethik, soziale Ethik, wenn man so will. Darüber möchte ich noch sprechen. Und es gibt hier in der Stadtbibliothek eine sehr, sehr schöne Ausstellung, die ich gestern zusammen mit meiner Frau besucht habe, die Ästhetik der Existenz. Sehr, sehr schön kuratiert mit allerlei möglichen Aspekten, inwiefern eine Existenz ästhetisch sein kann. Und sie beginnt mit einem Wort von Michel Foucault, dem französischen Philosophen, der sagt, so sinngemäß, was in der Kultur viel zu wenig bedacht ist und der Umstand, dessen wir uns erinnern sollten, ist, dass Kultur ganz wesentlich eines ist, die Arbeit an uns selbst. Ja, wir müssen uns, oder so, ich paraphrasiere Foucault, wir sollten uns bemühen, eben auch an uns selbst zu arbeiten, uns zu kultivieren, feinere Menschen zu werden, bewusstere Menschen auch. Und Wenn man das ernst nimmt, dann ist Kultur ja wirklich Arbeit. Le souci de soi, also die Sorge um sich, hat Foucault es genannt. Man könnte auch die Arbeit an sich als Vokabel dort einführen. Es ist eine Erziehungsarbeit an sich selbst mit der großen Hoffnung vielleicht, als eben doch ein anderer Mensch aus diesem Prozess, der ja nie endet, hervorzugehen. Es gibt dieses berühmte Wort vom nie endenden Prozess der Moderne, und vielleicht genauso ist also auch die Arbeit an sich selbst ein Prozess, der erst an unserem letzten Tag jeweils endet und der ständiges neues Investment, wenn man so will, in sich selbst und die eigene Kraft, die eigene Aufmerksamkeit, die eigene Intelligenz, die eigene Wahrnehmung fordert. Und darum geht es in dem Buch ganz wesentlich. Und nach all den Verwirrungen oder Unsicherheiten und dem Stutzen, das ich über Jahre wahrnehme und mir selbst auch beobachte angesichts dieser Phänomene, die ich beschrieben habe, stieß ich dann, dass zur Genese des Buches irgendwann eigentlich fast durch Zufall, also ich habe ein bisschen geschaut, was schrieb man eigentlich so damals mehr so aus Vergnügen, auf einige Zitate der damaligen Moralisten, der französischen Moralisten. Ich habe Romanistik im Wesentlichen studiert, daher auch diese bunte Palette. Nachher kam noch die Arabistik privat, allerdings Jahre nach dem Studium hinzu. Insofern reicht es vom Orient, diese Bücher Nahost politisch formuliert, bis eben hier über die Kriege, über D'Annunzio bis zur Erfindung der Eleganz, ein Buch, das mich mal aufatmen ließ, weil vorher also sehr viel von Krieg in meinen Büchern die Rede war und hier nur am Rande, aber eben auch Eleganz eben hat dieses Spannungsphänomen. Und dann also die Moralisten und was... Also es hat mich entzückt, als ich das las, und verwundert, berührt, gerührt geradezu, als ich noch einmal las, nach all den Jahren, wie aufmerksam damals die intellektuellen Männer wie Frauen ihrer Zeit waren, auch die Künstler oder eben auch die Philosophen, Philosophinnen ihrer Zeit, die Autoren, Autorinnen ihrer Zeit, mit was für einer Raffinesse und einem Feingefühl und einer Intelligenz sie soziale Prozesse beobachtet haben und Überlegungen angestellt haben, wie diese Prozesse eigentlich zustande kommen und was man tun kann, um diese Prozesse und die in sie eingebundenen Menschen vielleicht noch ein bisschen, im Sinne Foucaults, glanzvoller vielleicht oder eleganter, wahrscheinlich eleganter werden zu lassen. Ein Prozess, der eben sehr viel zu tun hat, auch mit dem Bewusstsein, dass man nicht allein ist in der Welt. Und das ist durchweg, durch die Bank, in diesem Buch, in nahezu eigentlich in allen Kapiteln, die Grundthese: Eleganz hat mit dem Bewusstsein zu tun, dass man nicht allein ist auf der Welt. Und das heißt eben auch, wenn ich mich elegant verhalte, heißt das zunächst einmal, ich habe im Kopf, dass es andere Menschen gibt und dass ich denen möglichst freundlich, zugewandt gegenübertrete. Nicht im übertriebenen Sinn, im Alltag, wir begegnen einander tausendfach, unendlich vielen Menschen, die wir nicht kennen, aber in diesem Rahmen, auch in diesen flüchtigen Sekunden, Baudelaire à une passante, dieses Flüchtige, was uns unsere Gesellschaft kennzeichnet, in diesen flüchtigen, auch in diesen flüchtigen Momenten nach Möglichkeit angemessen aufzutreten, das heißt freundlich aufzutreten. Und mit diesem Besteck ist vielleicht eine Sache, das ging mir die Tage auch durch den Kopf, das mag vielleicht démodé sein, passé, einer anderen Zeit angehören mit diesem Gedeck, aber beispielsweise am Tisch zu sitzen im Hotel und nachher, wenn man gefrühstückt hat, als Gast dieses Hotels, dann die Sachen ordentlich zusammenzustellen, sie nicht dort liegen zu lassen wild, sondern vielleicht ein bisschen selbst sich da zu bemühen, einen Teller auf den anderen zu stellen, das Besteck nicht so kreuz und quer, sondern eben auch schon ein bisschen zurückzulegen, als nette Geste gegenüber dem Kellner, der Kellnerin, einfach um ihm den Tag ein wenig zu erleichtern. Minimal ist klar, es ist nur eine Geste und sie ist nichts im Laufe des Tages, aber innerhalb dann dieses kleinen Rahmens, es ist ja so interessant, dass wir immer im Grunde von Mikromomenten reden. Ja? Das sind alles Mikromomente sehr oft, in denen Eleganz aufflattern kann, in denen etwas aufscheint vielleicht, so bin ich geneigt, es zu sehen, das eben das Leben für einen Moment schöner macht. Und dazu gehört, zu diesem Bewusstsein, in sozialen Verbänden zu leben, eben auch das Gespräch. Das Gespräch ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Eleganz, immer schon gewesen. Und es ist wunderbar zu sehen hier auch in diesen Texten, wie sehr man damals sich im 17. Jahrhundert, also vor gut 300 Jahren, 400 Jahren, Gedanken darüber gemacht hat, was ein Gespräch eigentlich bedeutet und wie ein gelingendes Gespräch vonstatten geht, worauf zu achten ist. Und das ist ganz wesentlich auch hier die Rücksichtnahme. Die Rücksichtnahme darauf, was den anderen, die andere interessiert, wie wir das Ganze in Gang halten können und sozusagen ja, in Kontakt treten können, dauerhaft miteinander. Und ich habe in der Einleitung ein sehr schönes Zitat, wie ich finde, von des Philosophen Henri Bergson notiert, dass ein wenig von dieser sehr französischen, zunächst einmal Tradition, aber letztendlich, wie ich finde, eigentlich auch allgemein menschlichen Haltung wiedergibt. Ich möchte das kurz vorlesen. Also, es kommt darauf an, sich zu verständigen, es kommt daran, auf den Willen, einander zu verstehen und sich zu überlegen, wer ist der Mensch mir gegenüber, was empfindet er, wie gehe ich am besten auf ihn ein und umgekehrt, wie wird er auf mich zugehen. Gefragt ist eine Annäherung, eine Verständigung, die im Zweifel viel mehr bewirkt, als dass wir nur halbwegs erträglich, vielleicht sogar nur gut miteinander auskommen. Die Höflichkeit, die in Momenten der Begegnung so entscheidend ist, entstammt einem ganz anderen Register als die sonst üblichen Alltagszwänge. 1885 schrieb der französische Philosoph Henri Bergson, gestorben 1941, wie die Anmut trägt die Höflichkeit, die Idee einer grenzenlosen Geschmeidigkeit. Wie die Anmut setzt sie zwischen den Seelen eine flinke, bewegliche Sympathie in Bewegung. Wie die Anmut schließlich enthebt sie uns aus einer Welt, in der das Wort an die Handlung und die Handlung an den Nutzen gebunden ist, in eine andere, eine ideale Welt, in der Worte und Bewegungen sich von der Frage nach ihrem Nutzen befreit haben und kein anderes Ziel haben, als zu gefallen. Einen weiteren kurzen Absatz noch. In der Höflichkeit, das kommentiere ich jetzt, in der Höflichkeit also zeigt sich der Mensch ganz anders als in jenen Momenten, in denen er selbstvergessen durch den Alltag trottet. Der höfliche Mensch ist ein Mensch voller Eleganz, ein Mensch auf der Höhe seiner Möglichkeiten, ästhetisch, aber auch und vor allem hinsichtlich seiner Intelligenz. Können wir, Zitat Bergson, können wir nicht sagen, dass diese Höflichkeit in ihren tausenden unterschiedlichen Aspekten, die gewisse Qualitäten des Herzens und viele Qualitäten des Geistes voraussetzt, der seinerseits in der völligen Freiheit der Intelligenz besteht, können wir also nicht sagen, dass diese Höflichkeit eine Ideale ist und dass der strengste Kritiker Unrecht hätte, wollte er mehr oder Besseres verlangen. Ja, die Höflichkeit ist unendlich viel. Sie ist eben in gewisser Weise ein Formenbewusstsein, aber letztendlich geht es um ganz andere Dinge. Es geht darum, mit Hilfe der Form neue Welten zu erschließen und auch neue Gesellschaften zu konstituieren und sich besser zu verstehen. Und Robert Pfaller war ja hier auch Gast, der Philosoph, den Sie ja alle kennen, denke ich, der genau darüber auch einige Bücher oder die Macht der Form, heißt das Buch, wenn ich mich recht entsinne, geschrieben hat, eben darum, wie Formen das Miteinander erleichtern können, wie Formen eben auch eine kommunikative Wirkung haben können. Formen sind Instrumente, auf denen der Sinn gleitet, ja, auf denen man einander berührt. Und das ist das, worum es mir hier in diesem Buch ganz wesentlich geht. Und wenn dieses Buch ganz wesentlich in Frankreich spielt, gewissermaßen, dann zum einen, weil Frankreich sozusagen meine Lieblingsromanistik ist. Ich habe promoviert in brasilianischer Literatur, auch wunderbar, und ich liebe diese tropikale Kulturen. Aber Frankreich ist in den letzten Jahren wieder sehr, sehr aktuell geworden durch die Konflikte, die dieses Land auch hat. Die sind ja vielleicht noch schärfer als bei uns in den deutschsprachigen Ländern. Die multisozialen, die Verhältnisse dazu, das Auseinanderfallen der sozialen Schichten. La France Périphérique heißt ein Buch eines Soziologen, Guilly, der eben zeigt, wie auch an den Rändern, an den geografischen, aber auch an den sozialen Rändern, was sich da sehr oft deckt, das Land auseinander, das bröselt ab. Und dadurch haben wir dann eben auch diese Phänomene eines rechtsradikalen Denkens, das von so etwas natürlich profitiert, und das haben wir in Deutschland jetzt auch zu sehen. Unsere Partei in Deutschland steigt in den Umfragen alles, das ist durchaus beunruhigend, und das liegt eben auch daran, dass Gesellschaften, oder ganz wesentlich daran, dass Gesellschaften zerfallen, und da kann Eleganz natürlich allenfalls am Rande ein paar Nuancen setzen. Aber es ist vielleicht in diesem Kontext zu denken. Und in Frankreich damals, und das ist der andere Grund, warum ich Frankreich gewählt habe, es war damals das sich konstituierende Bürgertum in Absetzung von dem Adel, der Übergang von diesem, ich mache es historisch kurz, aber man sollte es vielleicht wissen, warum das so brisant ist, das Ganze, und warum das so vehement gedacht wurde. Das Bürgertum also in Absetzung von dem Adel und innerhalb des Adels selbst, der Wandel von diesem kriegerischen Adel, diesem Schwertadel hin zu dem Schreibadel, Noblesse d'épée, also der Schwertadel, und dann Noblesse de robe, der Adel, der dann eine Robe anhat als Amtsträger in zivilen Kontexten. Und das Bürgertum mischt sich ein wenig mit dieser Noblesse de robe, also mit diesem Amtsadel, aber immer noch in Absetzung von dem Königshof. Und das heißt, es müssen neue Regeln her, es muss ein neuer Code, wenn man so will, ein Code of Behavior, Identitätszeichen vielleicht, die also klar machen, wo wir als Bürger, damalige Bürger, stehen, wie wir uns definieren, ökonomisch, eben durch Bildung ganz wesentlich, ganz zentraler Aspekt Bildung, hinein in diese bürgerlichen Berufe, erster Stelle Arzt, Juristen, Verwaltungsbeamte, Schriftgelehrte, die eben für die Moderne so kennzeichnend sind. Und das eine ist die Bildung, das andere ist eben dann eben die Auseinandersetzung oder die Außendarstellung, wenn man so will, die aber viel mehr ist als nur eine äußere Darstellung, sondern eben auch das Selbstverständnis prägt. Und das ist der enorme Prozess und die Kraft und die Dynamik, die damals sich entfaltete, nämlich eben die Absetzung davon. Und wie geht das? Ja, weg von den Formalitäten des Hofes, oder besser gesagt hin zu neuen Formalitäten. Und am Hof gab es natürlich also diesen Aspekt, dass Eleganz, es gab eine höfische Eleganz, Norbert Elias hat alles dazu gesagt, in seinen soziologischen Studien, Prozess der Zivilisation, höfische Gesellschaft, aber eben damals wurde das gelebt, und Eleganz hat ja den Makel, darüber kann man reden, muss man reden, wenn man über Eleganz spricht, dass sie natürlich auch etwas absolut, ja, geradezu Hinterhältiges, Gefährliches, Verlogenes hat, indem man nämlich Eleganz dazu einsetzen kann, sich anderen Menschen dem gegenüber auch einzuschmeicheln. Und am Hof ist das so, man muss Allianzen bilden, um dem König nahe zu kommen. Es ist ja ein Hof, der auf den König zugeschnitten ist. Was der König sagt, das gilt besonders im Hinblick auf Karrieren. Es sind schwache Institutionen, ja, die noch nicht die Kraft haben, die nötige Transparenz und die Qualifikationsmechanismen zu etablieren, sondern es geht über Beziehungen, wenn man so will. Ja, Beziehungen zum König, und um sich dem König zu nähern, Versailles ist ja dann doch ein überschaubarer Rahmen, aber der König ist schwer erreichbar. Muss man Allianzen bilden, muss man sehen, dass man vorwärts kommt in Richtung des Königs, und man versucht, einander zu gefallen. Und das ist das, was die Moralisten immer aufgespießt haben, diese Verlogenheit, die absolute Verlogenheit der Toleranz. Ein ganz zentraler Punkt. Ja. Sie haben es gegeißelt, Rochefoucauld, La Bruyère, diese Verlogenheit und Unehrlichkeit und die Heimlichkeit, Heimtücke dieses schönen Auftretens, das ein völlig leeres ist, mit einem kalten, kalten, kalten Herzen. Und mir kam wirklich dieser Tage der Gedanke, dass wir das ja heute vielfach auch noch haben. Ich dachte an den französischen Soziologen Pierre Bourdieu, der über Habitus schreibt. Das ist also das, was man mitbekommt oder eben nicht mitbekommt, je nachdem, in welchem Elternhaus man groß wird, in welches Elternhaus man geworfen wird, wenn man so will. Ja? Also man ist ja im Grunde, sucht sich seine Eltern nicht aus, nicht den Zeitpunkt und nicht den Ort seiner Geburt, sondern man ist eben da, man wird, wenn man so will, geworfen. Und gerade in Frankreich ist das ja ein großes Thema. Die französische Nobelpreisträgerin Annie Ernaux hat darüber sehr viel geschrieben. Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, hat das zum Thema gehabt und eben auch Bourdieu. Und das ist ja so interessant, dass man auch heute noch eine gewisse Erziehung bestens brauchen kann, um zu arrivieren. Ja? Also man hat einen gewissen Code auch verinnerlicht. Und dieser Code hilft uns eben voranzukommen, vielleicht an Universitäten einen Posten, eine Professur zu bekommen, weil man eben Erkennungszeichen subtilster Art aussendet, die eben auch empfangen und erkannt werden. Und das muss man erstmal können. Also das ist schon eine Sache, die nicht jedem gegeben ist. Und diese ganzen Aufsteigergeschichten sprechen ja immer auch davon, gerade in Frankreich, wo vielleicht das politische Bewusstsein noch stärker ist als in den deutschsprachigen Ländern, also zumindest in Deutschland, Österreich kann ich es nicht so sehr beurteilen, dass man zwar seinen Weg gemacht hat in die kulturelle oder akademische Elite, aber eben doch eine gewisse Fremdheit immer noch spürt. Und die sich, so wird es vielfach dann beschrieben, auch nicht lernen lässt. Insofern ist da ein Punkt, dass Eleganz oder ein gewisser Aspekt von Eleganz schwer erlernbar ist. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles und das hat man damals schon gesehen. Und das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr schöner Punkt der Eleganz. Sie hat etwas Emanzipatorisches. Denn ich habe verschiedentlich jetzt gesprochen in Diskussionen über dieses Buch, da bin gefragt worden zur Eleganz der Tiere. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Eleganz als die der Menschen. Die Eleganz der Tiere ist eine unbewusste. Ja, ein Panther springt auf einen Baum, eine Schwalbe fliegt mit größter Selbstverständlichkeit. Sie kann gar nicht anders, als in den Himmel zu steigen und sich herabzustürzen wieder. Und es ist für uns ein faszinierendes Schauspiel, das auch völliger, soweit wir wissen jedenfalls, Reflexionslosigkeit beruht. Und diese Chance haben wir nicht, aber wir haben die Chance, uns zu trainieren. Und insofern kann man diese These vom Habitus zwar weitgehend, aber womöglich offen, ich möchte dazu gar keine abschließende Einschätzung geben, aber vielleicht nicht ganz stehen lassen, da Eleganz vielleicht doch etwas zu erlernen ist. Und ich habe in einem Buch hier, in diesem Buch, ein Kapitel über Balthasar Castiglione, den Autor des Hofmannes, geschrieben im frühen 16. Jahrhundert, spätes 16. Jahrhundert, der sich genau mit dieser Frage der Eleganz auch beschäftigt und danach fragt, was ist eigentlich das, was uns elegant macht? Und da geht es eben auch darum, was ist der ideale Hofmann, auch in einer Zeit, in der das alte Ideal des kriegerischen Hofmannes nicht mehr aktuell ist oder nicht mehr so sehr aktuell ist wie in vorherigen Zeiten. Was macht eigentlich den verantwortlichen Hofmann der neuen Zeit, also der von Castiglione aus? Und das ist eben diese Eleganz, ist ein kultureller Auftritt, eine Bildung. Und nach außen hin, ganz wichtig, nach außen hin ist es eine gewisse Selbstverständlichkeit, Lässigkeit des Auftretens. Und er hat dazu einen sehr schönen Begriff verwandt, den der Sprezzatura, also Preislosigkeit. Also es sieht so aus, als hätte die Sache, die ich gerade tue oder die ich beherrsche, ein Kunst, ein Handwerk, überhaupt keinen Preis. Das heißt, dass ich hätte sie immer schon gekonnt. Heute würden wir wahrscheinlich von Coolness reden. Also Coolness ist vielleicht die beste Übersetzung von Sprezzatura, dass ich etwas gelernt habe, so lange und so gründlich, und so intensiv, dass es mir zu einer Art zweiten Natur geworden ist und ich es in einer vollkommenen Lässigkeit fortführen kann. Da ist natürlich auch wieder die Frage, kommt nicht so etwas wie Talent, der Begriff ist umstritten, aber kommt nicht so etwas wie eine gewisse Veranlagung hinzu, aber eben, und das ist das, der emanzipatorische Gedanke an all dem, man kann sehr viel dran tun und ja, beispielsweise, er nennt verschiedene Beispiele, dass eine Fremdsprache zu beherrschen. Ja? Man sagt einige Worte und alle wissen, okay, er kann diese Sprache. Es reichen 2, 3, 4, 5 Worte oder 1, 2, 3 Sätze und es ist klar, das ist gesetzt, die Person beherrscht ihr Fach. Oder eben auch eine Tänzerin oder ein Musiker macht eine kleine Drehung und alle wissen, okay, es reicht. Du, in dieser minimalen Geste zeigst du, was du kannst. Musik auch, es reichen 2 Akkorde und man weiß, okay, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und das ist eben eine Sache, die sehr viel auch mit Mühe und Arbeit an sich selbst zu tun hat, die aber dann eine gewisse Wirkung erzeugen kann. Vielleicht ist man nicht unbedingt ein Picasso, dessen Strich ja auch, es ist ja fantastisch. Es gibt ja diese Filme zu Picasso, diese kleinen Dokumentationen, er zeichnet irgendetwas, eine winzige Linie nur und es entsteht etwas binnen Sekunden, ein wunderbarer Prozess. Ja, da entsteht eine eigene Welt in Sekundenschnelle und darum geht es eben, eine Eigendynamik zu entfalten, auch eine Welt im Grunde zu konstituieren, die etwas Neues in die Welt setzt und durch die ich mich dann auch, durch diese Fähigkeit definiere ich mich dann. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat von Gombau, das ist einer der französischen Theoretiker jener Zeit. Das Zitat ist mir zunächst gar nicht so sehr aufgefallen, aber nachher, als ich dann nochmal über das Buch schaute oder nochmal nachließ, dann beim Durchgehen des Manuskriptes, dann schon, das ist im Grunde eines meiner Lieblingszitate aus diesem Buch, wo es um Galanterie geht, also auch das Verhältnis in Gesellschaft, das Verhältnis Männer, Frauen insbesondere natürlich. Es geht um das Werben um Frauen, aber es ist letztlich viel mehr Galanterie um Frauen zu umwerben, setzte sehr viel voraus in der damaligen Zeit, nämlich eben auch wir reden hier vom Bürgertum, von kultivierten Verhalten, davon, dass man weiß, wie man sich ausdrückt und all dieses, dass man eben auch Menschen oder Frauen nicht bedrängt, sondern dass man das in einer gewissen Diskretion und mit Abstand hält und eben auch die Möglichkeiten zu entkommen. Das ist ganz wichtig, auch in den damaligen Büchern immer wieder in amorösen Konversationen. Galanterie ist nicht zuzuschnappen, sondern eine Form, eine strenge Form zu wahren und Zeichen auszusetzen, aber auch damit zu rechnen, dass diese Zeichen abgewandt werden. Das ist also was anderes als ein brutaler. Ja, es geht nicht hier um brutale Eroberung, sondern das Ganze hat eine Leichtigkeit, wieder eine Eleganz, wenn man so will, mit deren Hilfe man sich oder auf deren Grundlage man sich verständigt und die eben das Leben auch für Frauen, ja, sehr viel entspannter macht. Es gab noch vorher, wenige Jahre vorher, das ist ein Prozess, der über Jahrzehnte geht natürlich oder über Jahrhunderte, aber auch nicht über sehr viele Jahrhunderte, es gab Warnungen damals von Frauen, für Frauen in Büchern, habe ich hier einiges zitiert, entfernt euch nicht zu weit von eurem Dorf, es kann gefährlich werden. Ja? Es können Landsknechte oder sowas durch die Lande ziehen und vor denen müsst ihr euch hüten, passt also auf und bleibt immer in der Nähe der Dorfgemeinschaft vielleicht oder auch der Stadt, also dass man euch helfen kann. Ja, also da ist noch das brutale Gesetz der Wildnis und das verfeinert sich allmählich. Und in diesem Kontext ist eben auch Galanterie etwas ganz, ganz Neues. Die wahre Galanterie, bemerkt Antoine Gombau, hängt nur in ganz geringem Maß von den Vorzügen des Körpers ab. Es kommt sogar sehr oft vor, dass ein hässlicher Mensch anmutiger ist als jemand, der wie gemalt erscheint. Denn um angenehm zu erscheinen, reicht es nicht, ein angenehmes Äußeres zu haben. Das Wichtigste ist, seinen Kopf und sein Herz geordnet zu halten. Man ist nie galant, wenn man kein gutes Herz und keinen wachen Verstand hat. Mein Kommentar: Zwischen den Zeilen blitzt in dieser Beschreibung ein großes Versprechen auf. Jeder Mensch vermag aus sich etwas zu machen, ganz unabhängig von seinem Aussehen. Das Aussehen ist viel und es mag vieles erleichtern, aber es ist nicht alles. Der Mensch kann sich von seinem Äußeren geradezu emanzipieren. Ein wenig ansehnlicher oder gar hässlicher Körper mag eine Laune der Natur sein, aber er ist kein Schicksal. Denn anders als den Körper kann der Mensch seinen Auftritt, sein Verhalten selbst formen. Und somit kann er auch sich selbst entwerfen, seinem Leben Gestalt und Richtung geben, ein anderer werden als jener, zu dem die Umstände ihn zunächst haben werden lassen. Daher hat die Galanterie etwas Aufklärerisches oder jedenfalls Emanzipatorisches. An ihrem Horizont scheint ein hoher Wert die Freiheit auf, sowohl in sozialer, die Galanterie hilft Karriere zu machen, als auch in ganz persönlicher Hinsicht. Niemand ist gezwungen, der zu bleiben, der er ist. Die barocke Faszination für die nie abreißende Veränderung der Welt mündet in die Frage nach den Möglichkeiten sozialer und individueller Mobilität. Und das ist das, wie ich finde, Wunderbare jener Zeit, dass man eben diese Möglichkeiten gesehen hat, individueller und dann eben auch sozialer Entfaltung, ja, dass man sich verabschiedet von der Statik einer hierarchischen Gesellschaft, dass man appelliert an das Selbstvertrauen, den Mut, auch die Initiative eines jeden, einer jeden, jedes Einzelnen, jeder Einzelnen, dass man eben etwas machen kann aus seinem Leben. Niemand muss dort bleiben, wo er ist. Das sehen wir hier bei Annie Ernaux, die den Nobelpreis gegeben hat, bis heute eine sehr, sehr starke Tradition. Also das ist ein gewaltiger Optimismus, der aus all diesen Überlegungen spricht. Und ich möchte dann noch einmal aber einen anderen Aspekt aufgreifen. Das ist die formale Seite der Eleganz. Man hat sie damals geübt, eingeübt, in sehr vielen Ratgebern damals. Sprich so, dass der andere merkt, du hörst ihm wirklich zu. Setze nicht allein du Themen, sondern schaue eben auch, was den anderen interessiert. Rede nicht zu lang, sondern lass den anderen zu Wort kommen, sodass da etwas wie eben ein Gespräch entsteht, wie Bergson es am Anfang formuliert hat. Und dieses Formeninventar, was man dann zumindest, also es ist ein Elitenphänomen, über das wir hier sprechen, ja, es ist das Bürgertum, es sind diejenigen, für das das hier eine Rolle spielt, über das, worüber wir hier sprechen. Es entwickelt sich also ein kulturelles Inventar, das man verinnerlicht. Wir hatten diesen Habitusbegriff. Und dann geht es, dann gewinnt das natürlich eine Eigendynamik. Und das ging eine ganze Zeit gut. Und dann kamen wiederum aber auch Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieses Inventars, dieser Formensprache und derjenige, der diesen Zweifel so radikal geäußert, artikuliert hat, wie niemand anders vor ihm, vielleicht auch nicht nach ihm oder in anderen Sprachen danach, ist Jean-Jacques Rousseau, der genau daran verzweifelt ist, an diesem Forminventar, was er als eben Einengung empfunden hat. Ja? Und das ist eine ans zu Herzen gehende Geschichte, denn dieses Inventar, diese Eleganz, setzt natürlich voraus, dass man sie beherrscht ab einem bestimmten Punkt. Ja. Sie kann dann auch wiederum, da schlägt sie um. Sie ist zunächst befreiend, aber eben man muss sich ihr irgendwann auch zu teilen oder ganz unterwerfen, weil sie eben eine neue soziale Realität darstellt. Und das setzt hohe Anforderungen natürlich an alle, die sich in Paris in den Salons beispielsweise bewegen wollen, wie auch Rousseau es tat. Und was ist eigentlich mit denen, die sich nicht so sehr in der Lage sehen, diese Formen zu beherrschen, sich spielerisch, nicht virtuos mit ihnen umzugehen, ja, sondern die Schwierigkeiten haben, die vielleicht auch schüchtern sind, die sich nicht trauen, die immer ein bisschen den Eindruck haben, sie stünden neben dem Leben oder schräg zum Leben, schräg zur Gesellschaft. Rousseau schreibt ja in seinen Bekenntnissen sehr viel darüber, auch über die Prügel zu jungen Jahren, in die er zu Unrecht eines Diebstahls oder eines zerbrochenen Kammes, glaube ich, war es, verdächtigt. Er hat diesen Kamm nicht gestohlen oder zerbrochen, wird aber verdächtigt, kann diesen Verdacht nicht widerlegen und wird seitens seines Patenonkels, glaube ich, ist es, oder wird verprügelt. Und das ist für ihn so ein Urerlebnis. Ja, es kann keine Authentizität geben, keine Aufrichtigkeit, denn sie wird nicht geglaubt, wie in diesem Fall. Das ist so eine Urszene des rousseauischen Lebens. Kombiniert dann eben mit einer gewissen Schüchternheit, und das heißt für ihn dann Flucht aus dieser formalen Gesellschaft, aus dieser formalen und aus seiner Sicht auch erkalteten Gesellschaft. Und da ist ja auch etwas dran. Ja, diese Regeln, das ist im Grunde, das ist eine Dialektik. Diese Regeln, ich hatte es gerade schon mal angedeutet, werden stark und man muss sich ihnen unterwerfen. Und wenn man das nicht will oder nicht kann, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und Rousseau, ganz kurz gesagt, entschließt sich also, diesen Regeln zu entfliehen und ein authentisches Leben zu führen. Authentizität ist ja ein großer Wert in unserer Gesellschaft heute, problematischer Begriff, wie man auch schon bei Rousseau sehen kann. Rousseau also flieht, er ist ein Getriebener, aber er würde am liebsten kommunizieren. Und es gibt eigentlich sehr traurige Zitate von ihm, wie er sagt, er würde das auch gerne, nur er kann es nicht. Er steht dann daneben und versteht intellektuell, worum es geht, in jeder Sekunde, und hat auch im Grunde die entsprechenden Gedanken schon jeweils parat. Er ist ganz auf der Höhe der Unterhaltung. Er kann sie nur aus eher psychologischen Gründen, psychischen Gründen nicht artikulieren. Er ist ein bisschen gefangen, er ist gehemmt. Deswegen steht er da wie jemand, uninteressant, wie ein Tölpel, hätte man früher gesagt, der einfach nicht mithalten kann. Das schmerzt ihn so unendlich, dass er keine andere Möglichkeit sieht als die Flucht. Aber diese Flucht ist verbunden mit dem Artikulationsbedürfnis, mit dem Mitteilungsbedürfnis, und das schafft er dann über seine Bücher. Ja? Die Kommunikation, deren jeweilige Formen er verdammt in seinen Büchern, denen er jede Möglichkeit eines aufrichtigen Daseins abspricht, diese Kommunikation sucht er umso entschlossener in seinen Büchern. Und das zeigt im Grunde, ja, es ist eine Kommunikation zweiter Ordnung im Grunde, in der er dann sich mitteilt. Es ist die Kommunikation der Bücher, es ist dann ein Leben in oder eine Kommunikation per Buch. Es ist aber nicht mehr die direkte Kommunikation von Mensch zu Mensch. Es ist, wenn man so will, auch eine virtuelle, und er leidet darunter. Und das ist eine dunkle Seite der Eleganz, ein problematischer Aspekt auch, dass man sie beherrschen muss, um in gewissen Kreisen überhaupt zu arrivieren, in gewisse Gesellschaften reinzukommen. Und wenn man das nicht lernt, dann wird es einsam. Ich hatte Bourdieu schon, und so ist im Grunde auch Rousseau ein Kronzeuge schon dieser Schwierigkeiten, die mit Eleganz und der Schattenseite der Eleganz verbunden ist, immer. Und Diderot, sein Freund, der das mit Sorge betrachtet und beobachtet, schreibt in seinem, ich glaube, es ist im Paradox des Schauspielers, ich habe es hier irgendwo, bin nicht mehr sicher, darüber, wie entscheidend es ist, diese Formen zu beherrschen. Diderot beherrscht diese Form, ist ein Virtuose des gesellschaftlichen Umgangs, und schreibt das am Beispiel eines Werbens, zweier Männer um eine Frau. Heute würden wir das sagen, auch zweier Männer umeinander oder was immer, geschlechtsunabhängig. Damals war es eben diese Konstellation, zwei Männer werben eine Frau. Der eine brilliert, er versteht diese Umgangsform, und er spricht mit der Frau, wie geht's? Ja, toll, und siehst wunderbar aus und so. Und ach ja, lass uns doch mal spazieren gehen, all diese Dinge. Ich kann es selber nicht gut. Und der andere steht da, kaut vielleicht ein bisschen an den Nägeln und bewegt sich ein bisschen linkisch, Hände in der Tasche, und würde gerne mit der Frau kommunizieren, aber traut sich nicht so richtig. Und er ist natürlich der den Kürzeren zieht, sehr oft zumindest. Und insofern zeigt sich dann auch, wie Eleganz helfen kann oder eben auch verhindern kann, ein erfülltes Leben, ein authentisches Leben, eine aufrichtige Liebe erleben zu können. Also das sind Problematiken, die bis heute bestehen. Aber heute haben wir eben einen scheint mir einen absoluten, ja, ein Vergessen dieser eleganten Formen, der Formensprache. Und wozu das führt, hatte ich eingangs geschildert. Wir haben riesige Probleme, den Krieg derzeit, aber wir haben vielleicht auch, so scheint es mir zumindest, kleinere Probleme, Nebenprobleme. Und dazu gehört eben auch, dass wir uns das Leben untereinander recht schwer machen oder gelegentlich schwer machen, vielleicht auch aus Gedankenlosigkeit, aus einem Narzissmus vielleicht auch. Also dieses ganz in sich selbst versunken sein und vergessen, dass es die anderen gibt. Das ist ein narzisstisches Verhältnis. Christopher Lash hat ja vor rund 40 Jahren darüber schon geschrieben in den USA. Dieses ganz mit sich selbst befasst sein, Kopfhörer vielleicht aufzuhaben, so durch die Straßen zu gehen, nichts mehr wahrnehmen zu wollen von der Welt oder mit dem Handy so und überhaupt sich abzuschotten und dann auch vielleicht andere in Bedrängnis zu bringen. In Köln erlebe ich es gelegentlich, dass die Leute bei Rot über die Straße gehen. Kann man drüber reden, tue ich auch, aber ich tue es dann, wenn kein Auto kommt. Aber inzwischen beobachtet man gelegentlich, ja, man geht rüber und die Autos werden gezwungen, genötigt zu bremsen. Ja, das heißt also, diese Spielregeln werden nicht mehr in elementaren und wirklich gefährlichen Situationen beachtet. Und insofern hat Eleganz und das Eleganz als Bewusstsein dessen, dass wir nicht allein sind auf der Welt, vielleicht doch eine neue große Aufgabe vor sich. Und wenn mein Buch irgendwie einen Sinn hat in dieser schrecklichen Welt, dann vielleicht den daran zu erinnern, dass Eleganz ein bisschen helfen kann, dass wir miteinander ein bisschen besser zurechtkommen. Und das ist für den Moment mein kleines Plädoyer für etwas mehr Eleganz. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf die Diskussionen mit Ihnen. Ja, ich freue mich auf Ihre Einwürfe und auf all das, was jetzt uns bevorsteht an Diskussionen. Setzen wir uns doch.
Ja, meine Damen und Herren, wir treten nun in den zweiten Teil der Veranstaltung ein, den Gesprächs- und Diskussionsteil. Dürft ihr vielleicht bitten, zunächst noch das Saallicht etwas stärker einzuschalten. Dankeschön. Ja, Herr Knipp, Sie haben in Ihrem Buch, spannen Sie einen Bogen, einen historischen Bogen, der von den Renaissancehöfen im 16. Jahrhundert bis dann durch das 17., 18. bis zur Französischen Revolution und ins bürgerliche Zeitalter reicht. Und bei Ihrer Darstellung, wie sich ein bestimmter Begriff von Eleganz, der eine ästhetische und eine moralische Komponente hat, herausgebildet hat, spielen die Salons eine große Rolle, die weit überwiegend von Frauen geleitet wurden. Also muss man doch betonen, dass die Frauen natürlich aus privilegierten Schichten doch einen ganz massiven Anteil an dieser Herausbildung von Eleganz hatten.
Ja, unbedingt. Das Buch beginnt auch in seinem historischen Teil mit dem Hotel de Rambouillet in Paris, einer der ersten Salons, der geleitet wird von Madame de Rambouillet, die dort eine ganz eigene Welt entwirft, nämlich ein Salon, in dem Bekannte, also Menschen auch, die am Hof arbeiten, aber eben auch das sich etablierende Bürgertum zusammenfinden, um diesen neuen Code zu entwerfen. Und das ist im Grunde ein Raum für ein soziales, kulturelles Experiment. Und Madame de Rambouillet weiß ganz genau, wie sie ihren Saal gestaltet. Es sind Wolken an den Wänden, an den Decken oben gemalt. Ja, man kann schauen und man sieht dort die Wolken. Ja, das heißt, es ist eine ganze Welt apart, wenn man so will. Eine Welt für sich selbst ist ein eigener autarker Raum, in dem man sich bewegt. Es ist blau gestrichen im ganz Wesentlichen. Sie hat eigens einen Garten anlegen lassen, also die finanziellen Mittel sind da, in der Nähe des Louvres, einen eigenen kleinen Garten, einen Zugang, durch den die Menschen reinkommen in diesen Salon. Und schon da zeigt sich dieser Stilwille, ja, und dieser Wille eben auch eine eigene Welt zu entwerfen, in der dann eben man sich einüben kann in die neuen Formen. Und die Frauen in der Tat haben eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Ich habe da auch ein Kapitel zu, bei der Entwicklung der Eleganz, was eben auch damit zu tun hat, dass die Frauen dem weiblichen damals Rollenbild tatsächlich genügten. Das klingt sehr reaktionär, aber das Interessante daran ist, dass sie eben geschult wurden, auch durchaus in konservativen Zusammenhängen eben lesen, schreiben konnten die Männer auch, aber die Frauen, da war das viel intensiver noch. Der Umgang nicht mit Latein, sie wurden nicht so sehr mit dem Latein gedrillt wie die Männer, also der sozialen Elite, sondern eben mit dem Französischen. Ja? Also das Französische war für sie ein viel stärkerer Bestandteil des Lebens. Das heißt, sie waren auch irgendwann in der Beherrschung der täglichen Umgangssprache viel eloquenter als die Männer. Ja? Und sie wurden darauf sensibilisiert, einen Haushalt eben auch mit dem Herzen gut zu führen. Und insofern wurden sie gedrillt, kann man durchaus sagen, zu einer Aufmerksamkeit, die aber irgendwann stilbildend wird. Das ist das Interessante, ja? Dass die Frauen, die Meisterinnen, auch die Vordenkerinnen, also Männer natürlich, aber Frauen eben auch, dass es eine ganze Reihe von Philosophinnen gab, Romanciers, Autorinnen, die genau darüber schreiben, wie man sich verhält und wie eine moderne Liebe vielleicht auszusehen hat, wie man sich eben miteinander unterhält. All das ist ein Impuls, der zu großen Teilen von Frauen ausgeht, und das sehen auch die Männer der damaligen Zeit. École des Femmes, die Schule der Frauen, in der die Frauen sozusagen diejenigen sind, die die Männer lehren, sich elegant zu verhalten, das ist damals ein großes Thema.
Man kann ja sagen, dass die ganze Kultur der Aufklärung ohne diese Salons, zumindest in Frankreich, ja gar nicht denkbar gewesen wäre.
Ja, ganz genau.
Man kann ja vielleicht auch sagen, dass die Frauen erzieherisch auf die Männer auch eingewirkt haben, in dem zuvor typisch männliche Verhaltensweisen kritisiert wurden, die Männer sich selbst in ihrem Verhalten, ihr Verhalten verfeinern mussten, und bis hin zum dann von kritischer Seite dann zum Vorwurf, dass das Verhalten der Männer effeminiert sei, also dass es selbst verweiblicht wird. Also kann man nicht sagen, dass das bis zum gewissen Grad eine Verweiblichung einer Kultur war, die zuvor in bestimmten elitären Kreisen natürlich nur die zuvor ganz stark männlich geprägt war.
Ja, kann man so sagen. Wir sind ja heute in Gender-Dingen viel weiter, dass wir kaum mehr wissen, was männlich und was weiblich ist und was ist Gender. Und ich meine, als Frau wird man nicht geboren, das wissen wir seit einem guten halben Jahrhundert, sondern zu einer solchen erst gemacht, zu Männern ebenso dann natürlich. Aber sagen wir mal so, diese Impulse natürlich, die gingen zu guten Teilen von Frauen aus. Und Feminisierung vielleicht eher Verfeinerung des Verhaltens, das natürlich dann konträr ist allerdings zu dem, was damals als männlich galt. Mhm. Ja. Also Duelle wurden beispielsweise verboten, die Kriegerkaste sah ihrer Auflösung entgegen und mit Sorge übrigens, und sie konnte nicht mithalten mit diesen neuen urbanen Umgangsformen, die eben ganz stark von Frauen geprägt wurden, ja.
Nun hat sich diese Kultur der Eleganz in elitären Kreisen herausgebildet und war stark geschuldet dem Druck der Repräsentation, der Anerkennung in höfischen Kreisen, hat sich dann aber durch Nachahmungseffekte gewissermaßen übertragen auf das Bürgertum, das dann ökonomisch im Laufe des 18. Jahrhunderts immer mehr zur ökonomischen Macht kommt, dann die Aristokratie stürzt mit der Französischen Revolution, dann im bürgerlichen Zeitalter sehr vieles aufnimmt, aber eine andere Art von Eleganz herausbildet, die vielleicht eher eine schlichtere Form als im 18. Jahrhundert. Und später dann im 20. Jahrhundert dann wieder Nachahmungen bis hin zur Arbeiterschaft, die selbst noch Formen wieder aufnimmt. Also es gab immer, kann man sagen, eine durch Nachahmungsverhalten weitergegebene Form von Eleganz, die also immer stark von Aneignung eigentlich, von Verhalten, die zunächst einer privilegierten Klasse vorbehalten war, sodass insofern man durchaus von einer Art Beutegewinn eigentlich sprechen kann, im Zuge dieser in der Moderne permanent revolutionären und umwälzenden Bewegungen in sozialer Hinsicht.
Ja, und interessant ist ja, dass sich das auflöste durch die Zeitalter der Französischen Revolution, Sie hatten es gerade angedeutet, und die Frage ist, was ist eigentlich dann, was kommt danach? Die Ständegesellschaft war passé und damit auch der damalige Code. Ja, und dann muss man sich neu orientieren. Und die Französische Revolution, ich habe auch in dem Buch darüber ein Kapitel, hatte ja den Anspruch, einen ganz neuen Menschen zu schaffen. Ja, man hat einen eigenen Kalender eingeführt, man hat Feiertage abgeschafft, man hat Städte oder Dörfer eher umgenannt, die einen traditionellen Namen, christlichen Namen und sowas, die wurden umbenannt. In den Schulen neue Lieder hat man eingeführt und Sans-Culottes und diese neue Mode eingeführt. Man sollte einander nicht mehr siezen, sondern duzen. Ja? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Dann ist aber die Frage, gibt es eigentlich so etwas wie absolute Gleichheit? Und dann hat man festgestellt, es gibt offenbar doch ein Bestreben, so etwas wie eine Identität, eine Individualität zu etablieren, sich auszudrücken und das natürlich auf diesem neuen Fundament, aber es fehlten sozusagen die Vorbilder, das heißt, man hat das dann neu geschaffen. Es war eine schwierige Aufgabe dann, früher hat man ja den Adel beobachtet und Mode hat sich inspirieren lassen, der Eigenmode hat das dann ein bisschen weiterentwickelt und seitdem es den Adel nicht mehr gibt, muss man etwas ganz neu schaffen. Es sind also der Traditionsstrang ist gebrochen, ist gekappt und dann die Frage eben, was geschieht dann? Und dann kommt so etwas in die Welt wie Lebensstil, das ist ganz interessant, ich überlege dazu mal was zu machen, dass man ja in dem Moment gezwungen ist, sich selbst zu entwerfen. Sich zu kleiden, sich zu geben, zu artikulieren. Und das stellt natürlich jeden vor enorme Herausforderungen. Lebensstil ist ja letztendlich, sind wir dazu gezwungen, einen Lebensstil auch zu entwerfen, uns irgendwie zu zeigen, zu artikulieren. Wir können uns ja nicht irgendwie nicht zeigen oder. Alles, was wir tun, ist im Grunde ein Zeichen. Alles, was wir anhaben, ist ein Zeichen. Und wir haben ja Möglichkeiten zu wählen. Und dadurch entsteht dann ein neuer Zwang und das ist im Grunde die Weiterentwicklung dann dessen, der Versuch mit einer Eleganz auf neuer Grundlage umzugehen.
Also Eleganz hat dann immer einen Aspekt von Zwang, aber gleichzeitig betonen Sie auch emanzipatorische Kraft der Eleganz, die dann natürlich voraussetzt, dass man sich bestimmte Stilmittel aneignet, vor allem Verhaltensweisen aneignen kann, um in der Gesellschaft zur Geltung zu kommen, um wirken zu können, um das Spiel der Gesellschaft mitzuspielen. Es gibt immer den Vorwurf, Eleganz sei elitär. Und dazu gibt es das interessante Phänomen, Sie kennen es vielleicht, das Sapeurs im Kongo.
Ja, ja.
Also eine Bewegung von zunächst Männern, aber in der Zwischenzeit auch von Frauen, die Mode bewusst aufnimmt, um gewissermaßen der Tristesse und der Armut ihrer Herkunft zu entkommen.
Ja.
Oder?
Ja. Darum geht es. Im Grunde Gegenwelten immer zu schaffen. Das ist sicher das zentrale Anliegen der Eleganz. Und das hat eben, und das sagen ja auch, es gibt ja einige Bücher jetzt zur Eleganz. Ilmar Rakusa aus Österreich selbst hat eins dazu geschrieben, ein etwas kürzeres jetzt, Barbara Finken. Eleganz, der Untertitel irgendwie eine Kunst, die das Leben leichter macht oder so ähnlich,
korrigieren
Sie mich, angenehmer macht. Also das scheint schon ein Anliegen zu sein und alle, ich auch, sind eigentlich der Ansicht, dass das keine Frage des Geldes ist, überhaupt nicht. Also es geht eben nicht darum, irgendwie ein Ferrari oder sowas, das
wäre ja absurd, ja, das wäre dann eine kleine Schicht. Niemand möchte auch oder nicht jeder möchte ein Ferrari haben. Also davon ist das völlig, völlig unabhängig, sondern es geht um Aufmerksamkeit und darum, vielleicht die Welt mit minimalen Mitteln auch zu verschönern. Es sind Dinge, die sind vielleicht, Il Maracusa, ich habe das Buch jetzt nochmal gelesen, sagt, es sind ganz kleine Dinge, vielleicht irgendein Accessoire, was dann der ganzen Anmut und dem ganzen, der Kleidung, die man hat, eine besondere Note gibt. Ja, und es ist dieses kleine Detail, an dem sich alles ausrichtet. Ja, und das sind Details, sie sagt, die ich seit teils Jahrzehnten im Schrank habe und die aber eine Signalwirkung haben und das muss nichts kosten. Das hat mit Geld überhaupt nichts zu tun. Wäre traurig.
Nun hat sich die Moderne dem Ideal der Gleichheit verschrieben, während die Eleganz historisch gesehen immer gewissermaßen von bestimmten Schichten geprägt war, die Vorbildwirkung auf andere hatten. Diese Vorbildwirkung gibt es ja heute nicht mehr, jedenfalls nicht in einem kollektivgesellschaftlichen Ausmaß. Wie kann man Eleganz überhaupt lernen?
Also ich glaube, das ist, ich bin derzeit ein bisschen ratlos, was das angeht, denn in der Tat, wir haben keine Tradition mehr und Stil kann ja auch eine Stillosigkeit sein und vielleicht der Weg des geringsten Widerstandes oder auch eine Trägheit und all dieses ist ja heute alles möglich und gut. Das ist zulässig, man sondert sich vielleicht selbst damit ab, denn man muss ja nicht denken, dass es völlig egalitär zugeht im westlichen Europa, sondern es gibt ja diese Distinktionsmerkmale und da ordnet man sich zu. Und das ist eine Sache, die stark weiterhin läuft über Distinktionsmerkmale, die ja aber auch gar nicht elitär sind. Es geht nicht darum, fahre ich einen Porsche und ich... bin nur ein Freund von anderen, von Leuten, die auch ein Porsche, sondern eben es geht um Verhaltensweisen. Wen finde ich nett, auf welcher Grundlage und warum verstehe ich mich mit jemandem? Und das sind ja die entscheidenden Dinge. Und da ist natürlich, greift so etwas immer noch sehr stark. Aber in der Tat scheint mir ein bisschen, dass die Zeit gegen die Eleganz arbeitet. Es sei denn, vielleicht sind solche Bücher wie dieses und die anderen, die jetzt kommen, irgendwie artikulieren die doch ein stärkeres Unbehagen, als den Autoren, Autorinnen jeweils bewusst ist. Vielleicht greifen die etwas auf, was sehr viele Menschen so empfinden. Dann mag so ein gewisser Backslash kommen. Aber zunächst einmal ist es schwierig. Und diese Formlosigkeit, die wir haben, ist ja auch... insofern sehr bedauerlich, als dass sie im Grunde zu so etwas wie einem Recht des Stärkeren führt. Ja? Mhm. Auf der Straße einander ausweichen. Ja? Es weichen dann die aus, die vielleicht die entscheidenden 10, 20 Zentimeter kleiner sind. Mhm. Oder es weichen die aus, die schüchtern sind oder die eben auch so etwas sehen und den Zusammenprall kommen sehen und das nicht erleben möchten, ja? Wenn die anderen da durchtalpen. Und in Köln, wo ich lebe, ist das Ausgehviertel, wie es da aussieht am nächsten Tag nach einem Samstagabend, das ist schon bedrückend, das habe ich hier nicht gesehen. Es ist eine Liberalität, die dann aber dazu führt, es werden Flaschen auf den Boden geschmissen, die dann dazu führt, dass am nächsten Morgen das Fahrrad dessen, der irgendwo hin will, platt ist. Ja? Also das sind immer Dinge, die auch wirklich zu Lasten derer gehen, die vielleicht in der schwächeren Position derzeit sind. Und wie ist es mit diesen Scootern, das angefahren werden, diese Unfälle und sowas? Also da ist für meine Begriffe ein Gesetz, das unter einer Entwicklung, die nicht gut ist, unter der viele Menschen leiden.
Hängt das auch mit dem schon längst konstatierten Phänomen des Verfalls der Öffentlichkeit zusammen, wie es Richard Sennett schon in den 70er Jahren diagnostiziert hat, was ja wieder zurückgeht eigentlich, wenn man auf ihr Buch hernimmt, auf die Tradition Jean-Jacques Rousseau. Also ja. Die Authentizität steht vor der Form, man gibt sich so, wie man ist, man redet so, wie einem der Schnabel gewachsen ist, man lehnt Form ab, weil es grundsätzlich nur Zwang ist oder Höflichkeit, weil es nur Lüge ist, nur Spiel ist. Das wäre ursprünglich eigentlich emanzipativ und jetzt hat man dann aber möglicherweise doch die negativen Erscheinungen.
So ist es. Wir diskutieren über Autorität, zu Recht. Autorität muss schon begründet sein. Klar, es reicht nicht das Amt, sondern das Amt muss reflektieren, eine gewisse Meisterschaft oder eine gewisse Kompetenz des jeweilig zu vertretenden Faches. Lehrer gehören dazu natürlich. Also insofern gibt es eine Krise der Autorität, die durchaus begründet ist, wenn man nur auf das Amt schaut. Wenn ich an einige Lehrer denke, damals denke ich, es ist schlecht, dass diese Leute haben Lehrer werden können. Kunstlehrer beispielsweise. Ich kann nicht zeichnen. Hätte es gerne gelernt, aber unter diesen autoritären Typen damals, den ich hatte jedenfalls, war es schlichtweg nicht möglich. Und insofern ja, ist das sehr begründet. Andererseits heute, ich lese gerade, dieser Tage war das Thema in Deutschland, dass die Rechtschreibekompetenzen immer weiter zurückgehen. Ja, also immer weniger, ein Viertel aller Viertklässler, also wenn die Grundschule in Deutschland endet, können nicht richtig lesen und schreiben. Und dann fängt es wirklich an, auch ökonomisch bedeutsam zu werden. Was ist eigentlich, wenn Menschen Autoritäten nicht anerkennen oder ein System nicht anerkennen und dann mit den entscheidenden Kompetenzen nicht aus der Schule oder nicht aus der Grundschule hervorgehen? Was bedeutet das eigentlich ökonomisch für ein Land, wenn die Bürger immerhin ein Viertel dann, oder wie viel auch immer, ein Viertel ist ja schon, ist ja auch, wenn es nur ein Zehntel ist oder was immer, wenn viele Bürger grundlegende Kompetenzen nicht mehr beherrschen. Mhm. Ökonomisch ist das verheerend. Ja? Also auch da kann man drüber nachdenken, braucht es da nicht eine neu begründete, demokratisch begründete Autorität im Sinne von Anerkennung gewisser Kompetenzen? Alain Finkielkraut in Frankreich schreibt darüber, macht sich ein bisschen unbeliebt damit. Ja? Das gehört dann schon dazu, aber die Frage eben, was eigentlich braucht es, um dann eben auch als unabhängiger Mensch aus dem Ganzen hervorzugehen, als ein Bürger, der sich selbst auch eben aus eigener Kraft gewissermaßen in der Gesellschaft halten kann. Das sind schon ernste Fragen. Und was bedeutet es für ein Gemeinwesen irgendwann mal, wenn diese Kompetenzen nicht mehr da sind, wenn das Handwerk verfällt vielleicht, wenn Stellen nicht mehr besetzt werden können, weil keine Qualifikation mehr da ist? Es ist ernst. Scheint mir.
Ja, zumal der Eleganzbegriff, wie Sie ihn herausgearbeitet haben, doch eine gesellschaftliche Kategorie ist, die Gesellschaft in Präsenzform doch zunächst, also Gesprächskultur in Präsenzform, Umgangsformen, Menschen in Anwesenheit. Und wir leben jetzt aber in einer Zeit einer zunehmenden Virtualisierung, einer Technisierung, wo viele solche Verhaltensweisen einfach überflüssig, also nicht mehr gebraucht werden. So wie Lesekompetenz und so weiter teilweise nicht mehr möglicherweise überflüssig gemacht, wenn man jetzt noch die ganze Entwicklung der künstlichen Intelligenz dazu nimmt, wo man ja erwarten kann, dass das Bildungswesen massiv, noch einmal massiv beeinflusst werden wird. Das heißt, es hängt ja natürlich einfach statt von ökonomischen und technischen Grundbedingungen aus, ob sich sowas wie Eleganz in der Form überhaupt entwickeln kann, außer vielleicht als Gegenbewegung.
Ja, unbedingt. Gegenbewegung ist, ich wage darauf, nur bedingt zu hoffen. Aber mit diesen Argumenten, die wir hier vielleicht ausgetauscht haben, mag das Ganze ein bisschen dringlicher werden. Hinzu kommt ja auch, dass mein Land, in dem ich lebe, aus dem ich stamme, Deutschland natürlich mit einer furchtbaren historischen Schuld behaftet ist. Beschränken wir uns mal auf den Zweiten Weltkrieg, auf den Holocaust, den Völkermord. All das setzt natürlich, es hat uns ja ungeheuer geprägt. Und also meine Generation ist ja durchdrungen von der Erziehung des Nie wieder und so etwas und des tiefsten Skepsis auch gegen Autoritäten und sowas aufgrund dieses furchtbaren Missbrauchs, Machtmissbrauchs. Autoritäten waren das ja ganz, das waren also Verbrecher an der Staatsspitze. Kann man von Autorität gar nicht reden, aber natürlich dieses Nie wieder macht es dann auch nochmal schwierig, dass man drüber nachdenkt, wie ordnen wir ein Gemeinwesen, denn eine Ordnung ist vielleicht doch nötig und wenn ich mir die Wahlergebnisse jetzt ansehe, dieser Parteien ganz weit rechts in Deutschland auch, das ist schon beunruhigend. Mhm. Und es ist ein Bedürfnis da nach einem geordneten Wesen, aber es muss natürlich auf der Höhe der Zeit formuliert werden. Und wie geht das? Und da, glaube ich, sind die Antworten noch nicht so gegeben. Das ist ernst.
Ja, ich glaube, es ist Zeit, dass wir die Diskussion öffnen für Sie, meine Damen und Herren. Sie sind eingeladen, Fragen zu stellen. Gibt es Fragen, bitte?
Sehen Sie eine Gegenbewegung? Wie könnte die sein?
Ja, es... Also eine Bewegung, ja, vielleicht eine Reaktion, unsichtbar so ein bisschen. Vielleicht ist es so etwas wie die schweigende Mehrheit oder zumindest ein Teil ein Bevölkerungsanteil. Ich hatte es eben schon im Vorgespräch gesagt, wenn ich mich so unterhalte mit Leuten meist meines Alters, ich habe keine Kinder, kenne darum die jüngeren Generationen eher wenig, bis eigentlich überhaupt nicht. Insofern bin ich sozusagen monothematisch unterwegs in meiner Altersgehorte. Aber wenn ich mit denen spreche, ich frage, habe auch im Kontext dieses Buches immer wieder gefragt, wie seht ihr das? Wie empfindet ihr das? Und so, bin ich hier vielleicht im falschen Dampfer oder sowas? Nein, das sehen viele Leute so, zumindest diese Generation. Und ich hatte jetzt auch Diskussionen oder Vorstellungen des Buchs mit Jüngeren und dort ist es zumindest nicht ganz fremd, dieses Anliegen oder diese Beobachtung. Also man hört sich das schon an und ja, hinzu kommt dieses Unbehagen auch, was wir haben heute in einer immer ruppiger werdenden Gesellschaft, die auch keine Geduld mehr hat. Verkehrsverhalten beispielsweise, dass die Autos so sofort Gas geben oder nah ranfahren und so etwas. Ja. Das sind Formen, wo nicht nur ich mich wundere. Und es ist die Frage, wie geht man damit um? Eine Bewegung oder so, eine Reaktion vielleicht, aber die sich noch nicht artikuliert hat, die noch nicht zu ihrer Form gefunden hat, sondern die eben als Unbehagen so ein bisschen dahin flirrt. So scheint mir das derzeit zu sein.
Weitere Fragen bitte?
Kritik auch gerne.
Ja,
bitte.
Ja, das.
Zeit und irgendwo scheint mir, die Menschen haben immer weniger davon.
Ja.
Gerade diejenigen, die jetzt vielleicht nicht zu den Wohlhabenden haben.
Ja, unbedingt, ja. Das gebe ich absolut zu. Zeit ist ein wesentlicher Faktor. Ich meine, wir hetzen alle durch den Alltag. Ich hatte letztens mit dem Finanzamt nochmal die Forderungen, die Vorstellungen gesehen, die das deutsche Finanzamt so hat. Und dann, ich dachte, wow, es ist schon beachtlich. Und die hat man zu erfüllen natürlich, um sich harsche Briefe zu ersparen. Und also da merkt man doch schon, also man ist in einem Getriebe drin, ja, das also enorm jeden Tag peitscht, auch den Mittelstand peitscht natürlich. Also da ist ein enormer Druck, etwas zu leisten, Summen zu erwirtschaften, die dann natürlich in Miete gehen, in Steuer gehen, in Versicherung gehen. Das ist ein vehementer Druck und das ist ein Rat Race. Ich hatte es zuletzt selten, dass ich durch die Stadt eilte einmal mehr und dachte, wow, also das ist schon irre. Also insofern, ja, gehört das dazu. Und aber ich glaube oder habe den Eindruck, dass das sehr, sehr viele Menschen betrifft. Ja, dieser Druck und dieser Zeitdruck auch, den man dann hat und dieses Getriebensein, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Vielleicht ist die Zeit eng, aber vielleicht hat man dennoch gleichzeitig gelegentlich Momente, wo man innehalten kann und darüber auch nachdenken kann und sich überlegt, vielleicht ist es auch schön, sich irgendwie anders zu verhalten. Ich weiß, natürlich, dieser Druck, der macht aggressiv und so. Und wir haben jetzt die Klimaaktivisten und die Autofahrer steigen auf die Barrikaden. Das wird ja eben auch schon als soziales Phänomen gedeutet, dass die alle so im Druck sind, dass sie überhaupt keine Störung des Alltags vertragen können. Aber das spielt mit da rein, natürlich, die sozialen Zerwürfnisse oder Verwerfungen, die wir haben, unbedingt. Bis in die Mittelschicht, das ist ganz wichtig.
Bitte.
Ja, persönlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, das hat einfach mit der Kommunikation, mit der Technik zu tun. gekommen sind und wo man plötzlich aufgefordert wurde, binnen kurzer Zeit zu antworten. Wir wurden jetzt ja gar nicht über die Mails, wo man gesagt hat, okay, wichtig ist, ich kann mich erinnern, mal so eine Studie wie schnell antworten Politiker auf irgendwelche Anfragen. Also das war für mich eine total verquere Welt, dass man keine Zeit mehr hat, nachzudenken. Früher konnte man sich noch auf die berühmte Post ausreden und sagen, okay, der Brief hat halt 3 Tage länger gedauert, wir sind nicht schuld. Aber man hat auch mehr Zeit gehabt, nachzudenken und musste nicht alles spontan beantworten. Und ich glaube, diese ganze Technik oder dieses Real-Time, das wird also bei uns ganz sicher nicht besser werden, sondern meine Sache ist immer schlimmer werden. Man kommt diese Sache eigentlich gar nicht aus.
Ja, ja, absolut. Also das ist dieses Getriebensein ist nicht gut. Aber wir hatten ja diese Diskussion schon über Slow Life oder so etwas, alles Slow Food. Wir haben das in kleinen Bereichen, haben wir das ja, wo man versucht, dem zu entkommen. Aber das System ist natürlich als Ganzes darauf nicht ausgerichtet. Es sind kleine kulturelle Nischen, in die man sich, ich weiß nicht, das ist dann die Frage, sagt man, in die man flüchten kann oder die eben auch so etwas wie Gegenbewegungen aufbauen. Aber das ist schon schwierig, denn der Druck ist enorm, der Zeitdruck, dass man aufs Handy ständig schaut, irgendwelche Nachrichten, Teams beispielsweise, Microsoft Teams jetzt hat, ständig irgendwie wird man angepiept. Und wenn man sich davon teils löst, sind das Fluchten, kleine Fluchten oder sind das Gegenbewegungen oder so, sind das Momente des, sind das Aussteigerbewegungen oder so, es ist schwierig zu sagen, aber momentan kann ich nicht so recht erkennen, leider, dass es da eine Bewegung gibt, die das fundamental in Frage stellt, das sehe ich nicht, sondern der Druck ist weiterhin sehr enorm.
Ja, bitte.
Ja, ja. Das ist die Frage, was macht man dann? Soll man, wir haben ja auch diese Diskussion, soll man an Schulen Handys verbieten? Ja, dann ist man wieder bei einer Schule, bei gewissen Elementen einer Schule, die es im frühen 20. Jahrhundert vielleicht, im 18. ohnehin gab, Hermann Hesse unterm Rad oder Musil, Zöglin, Törleß, also diese rabiaten Systeme. Aber die Frage ist, ja, gibt es Möglichkeiten, also man kann ja auch nachdenken, genau aus diesen von Ihnen genannten Gründen über solche geschützten Räume, die Schulen sein können, aber man müsste, sie fordern eine neue Begründung. Ja? Es ist, kann ja nicht der Schultyp alten Schlages sein, sondern es müsste neu formuliert werden. Aber vielleicht ist das sehr, sehr nötig, das so zu machen. Man kann auch über Schuluniformen nachdenken, ja? Weil die ganzen Schönheitsideale, die so sehr pressen und die dazu auch führen, dass Botox heißt es, ne, gespritzt wird, in jüngstem Alter schon, ist ja verheerend. Ne? Es ist ja verheerend und die Konzentration darauf, gelten zu wollen, dass man da etwas den Druck rausnimmt, kann man überlegen, aber es wird eine ungemütliche Diskussion, weil man natürlich dann eben auch mit Traditionselementen zu tun hat, die umwehen, die man längst aus guten Gründen ja auch abgelehnt hat. Hm. Schwierig. Hm.
Bitte.
Ich glaube nicht, dass es ein adäquates Mittel ist, wieder zurückgehen zu wollen oder etwas verbieten. Unmöglich, sondern mit diesen Dingen, wir müssen umgehen lernen. Und jede neue Technik hat Probleme und Umwälzungen gebracht und dann muss man sich damit wieder adäquat befassen. Und das wird man in der Rückschau dann auch sehen, wie das gelingt, ob das jetzt Nischen sind, wie Sie sagen, oder ob das schon beginnende Gegenbewegung ist, können wir wahrscheinlich beurteilen, dass in 20, 30 Jahren vielleicht, aber es wird sicher wieder eine Gegenbewegung geben. Das schaut man ja, ich habe einen Artikel gelesen, dass sehr viele junge Leute nicht mehr von vornherein nicht wollen, Vollzeit arbeiten. Mhm. Das ist ja ein Ausdruck, dass sie eben raus wollen, ob das dann möglich ist oder nicht.
Ja, ich hoffe, dass es diese Bewegung gibt und dass raus. Ja, es gibt ja diesen Begriff auch der Work-Life-Balance natürlich, der andererseits natürlich aber auch wieder das Problem aufwirft eigentlich des Bestehens von Gesellschaften in einer globalisierten Welt. Ja, die gerade die Dynamik Asiens und die dortige Lernbereitschaft, die ja vehement ist, plus teils eben auch autoritär gelenkte Systeme, die zu einer Produktivität führen, gegen die Europa sich dann behaupten muss, und zwar nicht nur ökonomisch, auch, sondern eben auch sozial und kulturell, ja, dass man im Grunde das genügende Fundament, das ökonomische Fundament hat, um diese Gesellschaften eben auch weiter bestehen lassen zu können, die Europa als liberale Ordnung, die wir haben. Also das sind alles Dinge, wo ich derzeit einfach nicht weiter sehe. Ich bin froh, dass ich mich hier auf dieses Jahrhundert habe beschränken können, weil das sollte ein historisches Buch werden. Das war der Lektorin sehr wichtig. Und jetzt begreife ich, was sie damit meinte.
Ich glaube, letzte Frage war noch.
Ja, okay.
Ja, oder wo?
Auch noch ein kleines, ja, Erlebnis. Gerade diese Tage von Salzburg. Der Vorarbeit erfahren, man sitzt im Zug und in diesem Ruhebereich, quieter Raum, oder? Aber man spürt da relativ wenig. Es ist besser, man geht nicht in den quieten Raum, da ist es wahrscheinlich ruhig. Also diese Fragen des Anstandes, das,
ja,
das sind schon so sehr stark in vielen, vielen Bereichen verloren gegangen. Man könnte jetzt tausende Beispiele bringen, oder? Aber ich kann da nicht konform gehen, in jedem Sinne konform, dass also noch keine Trendwende in einer Art zu sehen ist.
Ja, ja, absolut. Also dieses Beispiel mit Zügen ist ja wirklich heftig. Also diese Unbereitschaft da einiger, sich darauf nicht einzulassen und so zu reden und diese Enthemmtheit, ich weiß nicht, ob sie es absichtlich machen teils oder eben auch, dass sie eben das vergessen, dass sie in sozialen Bezügen leben. Das ist wirklich, es ist irgendwie faszinierend, aber vor allen Dingen ärgerlich und es gibt allen anderen ein schlechtes Gefühl. Sie können sich nicht mehr konzentrieren auf das, was sie tun wollen. Sie können ihr Buch nicht mehr lesen. Ich jedenfalls kann das nicht, weil das so, es herrscht diese Stimme in diesem Raum, wo es ruhig sein soll. Und das wühlt, also mich jedenfalls. Ich denke, meine Güte, aber ich denke, anderen geht es auch so. Es wühlt unendlich auf. Und da braucht es Regeln und auch Auseinandersetzungskraft. Und viele Leute sagen mir auch, das Beispiel Zug kommt ja häufig, dass sie auf den Zug gehen. Es braucht aber enorme Kraft, um diese Dialoge, dann diese Streitigkeiten zu durchstehen. Das ist schwierig.
Ja, dann haben wir noch eine letzte Frage.
Bei mir jetzt genau in diese Richtung, was mich interessieren würde. Sie mit Ihrem ganzen Grundwissen zum Thema soziale Eleganz würde mich dann interessieren, wie reagieren Sie auf diese Störfeuer im Alltag? Marke, mir kommen vier Leute auf dem Gehsteig entgegen und keiner geht aus dem Weg. Ich sitze im Ruheabteil im Zug und der nebenan hat auf volle Lautstärke irgendwie die Kopfhörer. Reagieren Sie? Wie reagieren Sie?
Also ich... Ich wünschte mir häufiger, ich sei psychologisch robuster, als ich es bin. Ja, also ich bin leicht dann, also ich bin upset. Ich bin wirklich völlig durcheinander gewirbelt. Ja, es ist, ich denke mir auch, also du denkst so viel darüber nach, wie sollst du dich verhalten? Das ist das nicht auch, ist das eigentlich nur angemessen? Jetzt auf dem Bordstein beispielsweise, ich denke mir, ist das jetzt deinerseits auch schon eine Neurose, dass du so viel darüber nachdenkst oder... Wie ist das eigentlich, also bei diesen, wenn mir vier Personen entgegenkommen, habe ich mich jetzt dazu entschieden, nicht Platz zu machen, aber stehen zu bleiben. Ja? Also ich schrecke davor zurück, zusammenzuprallen. Ich hatte das ein paar Mal und dann ergaben sich auch Diskussionen daraus und teilweise sagen die, wir haben sie ja gar nicht gesehen. Ja, auf einem Bordschirm kommt entgegen, die sagen, wir haben sie gar nicht gesehen. Und ich glaube denen das auch. Die waren so vertieft in ihr Gespräch, dass sie diese Welt, und das ist ja das Interessante dieser Narzissmus, also dass die in Eigenwelten sind, die alle anderen Welten ausblenden und zügen ja oftmals sage ich nichts, weil ich weiß, ich fühle mich nachher, es geht mir in den Bauch und ich bin, ich fange an zu zittern. Also das ist leider so. Es gibt Leute, ich kenne Leute, denen macht das nicht, die gehen rein und ich bin im Sportstudio, ist ein Boxer, hier so, und da ist die Sache immer klar. Ja? Also er sieht das ganz ähnlich wie ich, aber der geht da rein und der sagt was und dann ist aber auch das, was er und eigentlich auch ich unter angemessenem Verhalten verstehen, wiederhergestellt. Also bei mir ist das anders. Ich muss mich extrem zusammenreißen. Ich mache das gelegentlich, aber es kostet mich unendliche Überwindung. Es ist unangenehm für mich, leider, aber es ist so. Also vielleicht auch deswegen Fluchtbewegung, dieses Buch, dass ich das nur so im Grunde als Widerstand organisieren kann, aber nicht hier in dem Clash, der leider teils nötig ist.
Ja, ich glaube, dann schließen wir.
Da noch einen?
Ja, ganz kurz.
Ich hätte sonst nur noch gerne gesagt, also wir sind hier nicht provinziell, wir sind genauso urban. Sie müssen nur mal früher morgens auf die Straße gehen, wo in der Innenstadt der gleiche Müll. Also, und die Verhaltensweise Vito.
Ich habe das Glück, dass ich als Tourist jetzt ein bisschen länger schlafen kann. Aber ich glaube ihn natürlich. Und provinziell ist Provinz ist nicht abschätzig gemeint meinerseits. Ne?
Ja, dann.
War da noch? Oder?
Ach so. Bitte, Entschuldigung. Ja, gut.
Na, meine Forderung wäre nicht, dass man sich gesellschaftlich stark macht und auch diesem Bildungsverlust entgegenwirkt. Weil das ist ein großes Problem. Und das ist aber eine politische Forderung, finde ich.
Ja.
Und da könnte man schon viel erreichen und das andere vielleicht auch nur das Grüßen beizubehalten. Also ich bin in einem Dorf aufgewachsen, da grüßt man und man grüßt jetzt vielleicht auch nicht mehr so viel wie früher, aber ich habe mir das zum Beispiel auch beibehalten. Wenn ich Bus fahre, uns hat man immer früher, ist man ausgestiegen und hat zum Chauffeur Danke gesagt.
Ja.
Das finde ich ja nette Geste. Und das mache ich nach wie vor, muss ich sagen. Ja. Gerade halb so tags, die werden ja oft angetögelt.
Ja,
das sind
so
Beispiele, absolut. So Kleinigkeiten, wo man den Alltag selber jeder etwas schmücken kann.
Ja, das stimmt. Ja.
Gut, dann nehmen wir noch, glaube ich, zwei letzte Fragen. Bitte, Sie zuerst.
Ist mein Eindruck, wir waren jetzt auch in Geschäften hier und ganz, also das hat mich auch genau das erstaunt, also wie freundlich die Leute in Geschäften sind, also boah, das kenne ich so nicht, das ist schon anders, also ganz freundlich, warmherzig und so, also das ist schon beeindruckend.
Bitte.
Das wäre vielleicht noch eine lohnende Aufgabe für Schulen, diesen neu propagierten Lifestyle, dass wir uns nur noch nach Äußerlichkeiten und Egoismus und wir stellen uns jetzt da im Internet. Sie haben von Herzens- und Geistesbildung gesprochen. Wir haben Wir bieten der Jugend gar keine Vorbilder mehr, die etwas anderes liefern wie nur die neuesten Schönheits-OPs und Trends. Das produziert nämlich auch Stress bei den jungen Menschen.
Absolut.
Und es sind keine lohnenden Vorbilder.
Nee.
Und es bringt dieses genau Positive, was Sie gesagt haben, jeder kann mit Herz und Verstand sich weiterentwickeln. Und dieses Angebot sollten wir vielleicht wieder in der Schule den jungen Menschen geben. Sie wären unter Umständen dankbar dafür. Man müsste sagen, Handy weg, wir fokussieren uns jetzt einmal auf ganz andere Dinge und schaffen vielleicht auch wieder andere Vorbilder. Wäre eine Möglichkeit.
Club der toten Dichter, ganz genau. Ja, so, ja, im weitesten Sinne ist es das. Charismatiker in den Unterricht. Ja.
Ganz zum Schluss.
Ja. Also, ich bin die gleiche Generation wie Sie. Und wir geben uns alle Mühe, genau diese Herzensbildung und das alles zu bringen. Wir sind aber konfrontiert mit Kindern, die aus Elternhäusern kommen, wo nicht mehr zusammen gegessen wird, wo nicht gesprochen wird, wo die Eltern ins Handy starren, wo wirklich keinerlei Benehmen, keine Herzensbildung von zu Hause stattfindet. Und wo ich einfach sagen muss, es wäre einfach auch mal schön, wenn von meinen Elternhäusern jetzt allmählich auch mal wieder was passiert wird. Weil ich bin an einer Schule, wo ich echt sagen muss, die Eltern, die Lehrer geben sich mega Mühe in allen Bereichen und ja, wir prallen an Wände, wo wir nicht dagegen ankommen und wo wir auch mit einem Verhalten der Eltern konfrontiert sind, wo ich sagen muss, da steht man fassungslos da und denkt sich dann zum Teil, wow, echt, für die Eltern ist das Kind richtig toll gelungen. Also,
ja. Gut, also ganz zum Schluss noch. Na?
Was ist das, Entschuldigung?
Was ist Parken?
Das
Parken.
Parken, ja, Entschuldigung. Ja.
Gut, ich glaube, wir schließen und erkennen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Herr Knipp, ich bedanke mich sehr für Ihre Ausführungen und ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre rege Teilnahme an der Diskussion und wünsche uns allen einen schönen und vor allem eleganten Abend. Danke.